Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Freundinnen, an den Futsal-Podcast-Endgeräten zur Folge 163 des Mr. Futsal oder Mr. Hallenfußball-Podcast. Hier mit mir, der Hallenfußball-Ökonom Daniel Weimar und auf der anderen Seite der Hallenfußball-Philosoph Sebastian Rauch. Hey Sebastian, ich grüße dich. Was sagst du zur Hallenfußball? Mut zum Hallenfußball.
Ja, wir haben ja schon nicht munter diskutiert, aber ich habe ja Ideen, das Futsal-Ding zum Hallenfußball-Ding zu machen. Und Hallenfußballökonom und Hallenfußballphilosoph, das sind schon kleine Zungenbrecher. Aber erstmal an alle da draußen, schön, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört. Und du hast ja auch die Futsal-Freundinnen gesagt, denn wir haben in der letzten Woche die Damen vergessen, und zwar in der Futsal-Liga West. Die haben wir uns nicht angeschaut. Umso genauer schauen wir heute hin. Versprochen.
Ja. Dann sind wir ja eigentlich schon fast bei den News. Lass doch mit den Damen direkt zum Einstieg beginnen. Denn die Damen hatten ihr Futsal-Höhepunkt in Europa mit der doch recht unkonventionellen Futsal-Euro der Damen, welcher als Turnierform mit nur 4 Mannschaften ausgespielt wurde, weil der Rest eben in den Playoffs oder Qualifikationsspielen festgelegt wurde. Und so nahmen eben nur 4 Teams daran teil. Wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, es war so eine Art Final Four, kann man das so nennen?
Ja,
mit
genau.
Spanien, Portugal, der Ukraine und Ungarn. Genau. Und in den Halbfinalpartien, oder besser gesagt, im ersten Halbfinale standen sich Spanien und Portugal gegenüber. Und in dem anderen Halbfinale die Ukraine und Ungarn. Und du willst uns sicherlich was zu dem Ausgang dieser EM was sagen.
Ja, im ersten Halbfinalspiel konnte sich Spanien gegen Portugal 3-2 durchsetzen. Das Duell, was wir auch im Männerfutsal immer wieder in den letzten Jahren sehen und eigentlich das Hauptduell weltweit ist. Vielleicht noch mit Argentinien dazu. Und im zweiten Spiel Ukraine, auch im Männer- als auch im Frauenfutsal stark. Hier 2-1 über Ungarn, von denen ich ja auch im Männerfutsal... Ja, sind okay jetzt, aber sind jetzt auch nie weiter aufgefallen. Aber hier auch im Frauenfutsal anscheinend gar nicht so schlecht, dachte man. Zum Spiel um Platz 3. Man denkt, man möchte mal daran erinnern, dass die Futsal-Euro der Damen Spiel um Platz 3 und das Ergebnis ist 12-0 für Portugal gegen Ungarn. Ja. In Ungarn, Heimspiel.
Ja, genau, die waren dann dabei, weil sie Heimmannschaft waren. Haben sich aber aus meiner Sicht sowieso auch schon überraschend eng gegen die Ukraine gehalten im Halbfinale. Und Spanien gegen Portugal war ja schon auch so ein bisschen vorweggenommenes Finale. Ne? Aber die Damen, die Portugiesinnen sind nicht so, so eine Hegemonialmacht wie die Männer im Futsal, muss man einfach sagen. Und hier sind ganz klar die Spanierinnen Hegemonialmacht und gewinnen gegen die Ukraine im Finale deutlich. Mit 5-1 und somit sind sie die neuen Europameisterin im Futsal 2023. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien.
Ja, Glückwunsch dafür. Dann habe ich gelesen, auch in einem anderen, sehr entlegenen Land der Welt gibt es auch ein Futsal, gibt es auch den Futsal, den Hallenfußball. Und zwar in Grönland. Scheinbar hier die News bei Futsal Focus. Geht da was im Bereich Futsal? Also auch bis in die entlegensten Winkel von Dänemark sozusagen hat sich das hier fortgepflanzt.
Für alle geografisch nicht so, also den entlegenster Winkel von Dänemark heißt hier Nordamerika. So ungefähr. Die Richtung Nordamerika über den Atlantik schauen, nach Grönland. Das ist nämlich ein Teil Dänemarks tatsächlich, zumindest kann man es so sagen. Und ja, die haben jetzt eine Polar-Futsal-Mannschaft, könnte man sagen. Und aber sowieso, Island hat ja auch eine. Island ist ja auf dem Weg dann dorthin, wenn man so will, wenn man von Dänemark mal dahin fliegt. Da kann man in Reykjavik zwischenlanden. Und ja, also in der nördlichen Halbkugel dieses Planetens wächst der Futsal. Ist das nicht toll?
Schön. Ja,
sogar
wunderbar.
Sogar in Grönland. Finde ich cool. Ja, schön.
Dann hinsichtlich News noch, der Hinweis kam von Sven, dass wir im letzten Podcast, wir sind dann ja doch recht restriktiv, und wenn ein Live-Ticker nicht geführt wird, dann bewerten wir die Spiele auch nicht so als kleine Strafe. Und da hat uns mal Sven darauf aufmerksam gemacht, dass auch der Pauli-Ticker eigentlich nicht lief am vorletzten Spieltag. Und wir trotzdem kommentiert haben, weil da tatsächlich habe ich das dann gar nicht mitbekommen, dass der Live-Ticker nicht lief. Also ja, da war ein Logikfehler, aber es war einfach zufällig.
Genau. War, ja, es ist nicht aufgefallen. Also man ist ja davon ausgegangen, dass Pauli und der HSV, dass das, ja, super Derby, da hatte man erwartet, dass da auch irgendwie live was passiert, ne?
Vielleicht ist der Live-Ticker auch später dann dazu gekommen und so. Das war jetzt an diesem Spieltag nämlich auch so beim HSV. Ich dachte schon, ich darf da nichts zu meinen Fortunen sagen, aber der Live-Ticker kam dann nach 5 Minuten oder so, war dann der Live-Ticker da. Da dachte ich schon, ja. Aber da, ich hätte durchgezogen, auch bei Fortuna. Dann hat uns Sparta Hamburg geschrieben, weil wir im Podcast in der letzten Folge nicht ganz sicher waren, ob denn auch der PTSK Kiel und Sparta Hamburg aus der Regionalliga Nord am Ende melden wird, für die Futsal-Bundesliga und die Lizenzunterlagen einzureichen. Und ja, Signal aus Hamburg, Sparta Hamburg wird melden für die Futsal-Bundesliga. Also sehen wir zumindest einen Vertreter aus dem Norden dort in den Playoff spielen.
Insoweit Sparta sich denn qualifiziert. Noch sind sie ja nicht qualifiziert.
Na gut, aber wenn der PTSK Kiel nicht melden würde, wäre Sparta ja da dabei. Also wir, wir sind auf jeden Fall ein Vertreter.
Da muss ich jetzt noch eine Information ergänzen, denn über die Ecke habe ich gehört, dass Kiel wohl auch.
Okay, Kiel, ja, dann wohl. Alles gut. Ja, das passt.
Also von daher muss Sparta da schon jetzt ein bisschen was reißen am letzten Spieltag. Also, da kommen wir gleich drauf. Regionalligen haben wir ja vor uns. Genau.
Genau, dann, ja, es gibt das Länderspiel, wurde jetzt angesetzt, Deutschland gegen Schweden. Ja. Und ja, wir sind ja etwas überrascht über den Ort, Göppingen. Gab es da nicht auch mal Futsalmeisterschaften in Göppingen? War da nicht mal irgendwas ganz am Anfang?
War das nicht Göttingen?
War das Göttingen? Es geht auch, das war glaube ich Göttingen. Okay, ja. Also liegt irgendwie ein bisschen entfernt von Stuttgart. Was könnte dazu geführt haben, warum der DFB sich da jetzt für diese Halle da im Futsal-Niemandsland entschieden hat?
Das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Also man muss ja einmal sagen, Göppingen ist ungefähr 40 Kilometer entfernt von Stuttgart. Ne? Das heißt, vielleicht zählt man auf die Stuttgarter Futsalkultur. Man hat zwei Bundesligisten dort. Man hat auch einige Nationalspieler aus Stuttgart, die dort aktuell aktiv sind. Von daher wäre das eine Idee. Andererseits ist es so, dass Göppingen, glaube ich, knapp 57.000 Einwohner oder sowas hat und aus meiner Sicht keine prägnante Verbindung zum Futsal hat. So. Und sicherlich die Halle toll ist und das ist sicherlich das Ambiente wird richtig schön sein. Die Frage ist halt einfach, inwieweit wird man die Halle füllen und ob man. Natürlich nach so einem Spiel wie in Bielefeld wünscht man sich natürlich jetzt weitere Rekorde, Daniel. Wir sind jetzt Rekordjäger, hoffe ich. Aber die Frage ist halt, ob wir das im Göppingen dann auch bestätigen können. Das ist halt, also was hältst du denn von Göppingen? Erzähl doch mal so ein bisschen. Was dir
ich kann mir jetzt mal vorstellen, ich möchte die Story für mich so verbuchen, dass einfach in dieser Kürze der Zeit keine andere Halle verfügbar war. Also auch von den klassischen Bundesliga-Hallen wie in Hohenstein kann eben sein, dass die Halle ausgebucht ist für andere Events. Das ist ja nun schon sehr kurzfristig für so ein zentrales Event. In der besten Zeit, April, da laufen noch viele Wettbewerbe. Ja. Und wird die Halle ja auch wahrscheinlich am Freitag angefragt sein. Also Freitag, Samstag eventuell, auch zum Aufbau. Doch, du brauchst ja schon Freitagabends für den Aufbau des Bau und Bodens.
Ja, das Wochenende muss gebucht werden, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, du brauchst also die Halle von Freitag, war das damals auch im Castello, von Freitag Nachmittag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Irgendwie so in dem Korridor wird sich das dann so. Und da wird es schon schwer, weil da fallen schon sehr viele Schulsporthallen raus, wegen Schulsport freitags. Und generell sind die auch immer alle gebucht. Also es kann schon sein, dass man einfach
in
so
der eine Liste. Halle Schulsport stattfindet?
Nee, in der nicht, aber bei Hot.
Ja, genau, bei Hot. Achso, bei Hot, genau, Entschuldigung.
Zum Beispiel.
Aber, also, ja. Aber Daniel, wir haben ja auch das Spiel an einem Dienstag. Das müssen wir auch
nochmal. Ach noch mal so,
gucken, okay. Ne? Genau, also deswegen, also finde ich aber gut, dass du es mal. Wir haben das
ja, das ist ja noch schwerer. Dann ist ja, ja dann hat sich da, dann erklärt das schon sehr viel.
Mhm. Also, dass man das jetzt zum Beispiel nicht in Hot machen kann. Aber in Göppingen, ja. Ähnliche Hallen, sei es Castello oder Seidensticker-Halle, CU-Arena. Also in Regionen oder an Orten, wo wir den Futsal schon vor Ort haben. Da ist halt für mich die Frage, ob man da nicht an einem Dienstag, und dann gehen wir mal davon aus, man hätte die Halle dann mindestens schon am Sonntag zur Verfügung haben müssen. Mindestens, wenn nicht Samstag. Also muss man da auch ins Wochenende reingreifen erstmal. Da könnte dann so eine Halle wie das Castello etc. schon am Wochenende sicherlich belegt sein, ne? Für irgendein Event.
Das Castello ist unter der Woche eine Schulsporthalle.
Ja, siehst du mal. Genau. Aber,
dann bist du raus.
Ja, oder man zahlt ordentlich Geld an die Schulen. Aber interessant, man wird sehen, ob man das an einem Dienstag füllen kann, das Schätzchen. Ja. Und man strebt ja, wie ich sehe, wieder die Salamitaktik an. Also erstmal die eine Seite für das TV-Bild voll machen. Ne? Und daran können wir auch sicherlich erkennen, wie das mit dem Ticketverkauf, wie auch jetzt in Bielefeld vorangeht. Wenn wir uns jetzt einfach schauen, ob die anderen Tribünen geöffnet werden. Aber spannend fand ich auch wieder, Daniel, wie findest du es eigentlich, dass das VIP-Ticket wieder da ist und es kostet 70 Euro. Und zwar fast das Siebenfache vom Normalpreis.
Ja, der Standard, da können wir unsere Kritik aus den letzten Jahren immer wieder rausholen. Die Qualität der Häppchen rechtfertigt es auch nicht, kann ich auch bestätigen. Aber ja, es ist jetzt eben irgendwie da. Anscheinend braucht man einen VIP-Bereich. Ich verstehe es nicht. Also auch fürs Netzwerken, gerade wenn das ein Argument ist, was ja auch oftmals dann im Profisport ein Argument ist, für solche VIP-Bereiche, dass man dann sich netzwerken kann mit seinen Geschäftspartnern oder Buddies. Ja, ich meine, das geht doch dann auch in so einer Futsalhalle auch woanders. Also da muss man jetzt nicht da so einzeln rumsitzen. Also ja, ist kein so gutes Signal an sich, dann die Separation herbeizuführen. Ein bisschen weniger Preisaufschlag wäre auch okay.
Ja.
Aber ist halt Standard jetzt beim DFB. Ja, oder war schon immer Standard. Also.
Genau. Also in letzter Zeit haben sich die VIP-Preise auf jeden Fall in der Hinsicht gesteigert.
Ist okay. Damit habe ich schon abgefunden, ja.
Ja, das habe ich abgefunden.
Ja.
Aber ja, Göppingen, wie gesagt, neuer Spielort dann für das Rückspiel gegen Schweden. Und da gibt es auch Handball. Handball-Bundesliga frisch auf Göppingen, wenn du sie kennst, spielen dort, glaube ich. Und dadurch haben wir da halt eine richtig schöne Halle, muss man erstmal sagen.
Ja, vielleicht ist es auch sogar mega Synergieeffekte, richtig, dass man über diesen Handballverein viele Kinder da in die Halle treibt. Wäre natürlich schön. Also ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht, dass viel geht in Göppingen unter der Woche.
Lassen wir uns positiv überraschen, Daniel.
Hoffen wir es für die Jungs. Dann hat sich noch Mats W. über Insta gemeldet mit zwei Kommentaren zu unserem letzten Podcast auch nochmal. Das erste war, lies ja auch mal vor, die Verbindung zur Bundesliga bei der deutschen Meisterschaft der Jugend. Wir hatten das ja gesagt, wie könnte man die Jugendmeisterschaften, also die deutsche Hallenfußballmeisterschaften von der U15, U16 bis U19 mit der Futsal-Bundesliga in Verbindung bringen. Hält er für schwierig. Und er hat das kritisiert, wenn bei Auswahlturnieren regionale Mannschaften eingeladen werden. Das war, glaube ich, damals diese Sache mit Köln.
Ja.
Und hier sollen Jugendliche alle direkt an einen Verein gebunden werden. Ja, dann ist meine Idee so ein bisschen falsch auf Gang oder nicht ganz verstanden gewesen damals. Ja. Es ist ja der Unterschied, ob eine Mannschaft mitspielt und konkreten Zugriff auf die Spieler neben dem Platz hat.
Genau.
Oder ob die Spieler dann im Rahmen der Futsal-Bundesliga geehrt werden oder im Rahmen der Futsal-Bundesliga vor Ort dann vielleicht das Spiel austragen und man dann auch das Ganze als DFB framed. Also auch die Halle, vielleicht, die Hallen waren ja auch jetzt bei diesen U-Meisterschaften mit DFB-Merch ausgestattet. Das bleibt einfach für die Bundesliga. Dafür bekommt man ja den blauen Boden vielleicht mit. Ja, und dann ist das ja eine DFB-Veranstaltung.
Ja, und unser Beispiel war, glaube ich, auch nochmal, dass wir das auch mit dem Länderspiel hätten besser verknüpfen können. Ne? Die Ehrung der Mannschaften, der Meisterschaften hätte dort gut stattfinden können. Sowas in der Art haben wir uns ja vorgestellt. Von daher, ja, man sollte auf jeden Fall solche Gedanken, auch wie jetzt im Kommentar kam, weiter reflektieren und dann in Zukunft vielleicht im nächsten Jahr, sehen wir da eine Synergie.
Ja.
Und bis dahin haben sich Ideen entwickelt, ne? Weil das ist ja nur ein Anstoß, den wir geben, ne?
Also
gut, aber es gab noch.
Ja, also die Art, der A-Nationaltrainer, der Losfeld, war wohl da und hat dann auch die Urkunden überreicht, aber das ist ja nicht das, was wir meinen. Also mir ging es darum, wie kann man diesen Event, diese Leidenschaft für Futsal aus der Bundesliga oder der Nationalmannschaft in diese Kinder, Jugendlichen mit reintragen, die dieses Turnier total abgekapselt für sich erlebt haben. Also ob dieses Futsal, da sind nur 10 Leute in der Halle, ganz alleine, da in Duisburg-Wedau, wir kennen das vom Landesauswahlturnier, da war noch ein bisschen mehr los, also, aber im Grunde waren da nur andere Mannschaften in der Halle und es wirkt wie so eine regionale Fußballmeisterschaft. Ja, noch nicht mal, weniger.
Du, es werden bestimmte Bedürfnisse einfach gar nicht, die menschlicher Natur auch entspringen, hier angegangen oder überhaupt berührt, denn allein die Bindung, wir haben ein Bindungssystem in uns, in unser Hirn, und dieses würde anspringen, wenn wir das konkret in einen Kontext setzen, in eine Verbindung setzen, sei es örtlich oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine Verbindung schaffen, dann springt nämlich das Bindungssystem an. Und das ist die größte Kritik. Dieses Bedürfnis wird nicht erzeugt und besser gesagt nicht befriedigt. Und das wäre optimal gewesen. Man hätte hier mit der Nationalmannschaft das machen können, dann die Anerkennung geben können, also auch das Wachstumsbedürfnis der Spieler, die Anerkennung, Entwicklung und das findet übrigens im Neugiersystem im Gehirn statt. Und dann hätte man Neugiersystem und Bindungssystem verbunden und das sind übrigens wichtige Grundbedürfnisse des Menschen. Das ist eine Grunderfahrung auch. Und wenn man dann das mit dem Futsal irgendwie hinkriegen würde, dann hätte man sicherlich tolle Synergiepotenziale entfalten können. Dann hätten wir ein paar gewonnen für uns. Aber so hat man es nicht und das war unsere Kritik und ich finde, das kann man gerne weiter reflektieren. Finde ich gut.
Genau, fand ich gut von Mats W., dass er hier das reflektiert. Absolut, hat schon seinen Kern und er hat dann auch einen zweiten Kommentar hier nochmal kurz beschrieben. Es ging um die Produktion der Panna K.O. Challenge auf dem DFB-Kanal, die wir etwas kritisch kommentiert haben. Und hier hat er nochmal geschrieben, ja, es ist nicht der Produzent des DFB, der in dem Video mit Rakaba die Challenge macht, sondern der Content-Creator des DFB. Hat mit der Produktion an sich wohl nichts zu tun, außer dass sein Job wohl genau solche Challenges sind. Und beim DFB-Team, dritte Liga, also bei Fußball, anderen Kanälen gibt es auch Challenges, die nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben. Also verstehe ich auch das Problem nicht so ganz. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, auf der einen Seite zu fordern, dass sich der DFB mit allem auskennt, und dann so einfache Recherchen nicht zu machen. Er ist da ja verlinkt und taucht auch nicht das erste Mal auf. Das ist einmal die Sache, es sind ja zwei Punkte. Einmal, dass dieser Content Creator da rumhüpft und da auftaucht in diesem Video. Und
übrigens, darf ich da kurz reingrätschen? Nur für Definition. Content Creation ist die Produktion multimedialer Internetinhalte. Das ist ganz wichtig. Also das ist der Produzent. Wenn er der Content Creator ist, produziert er das gerade. Und er schneidet das auch und so weiter, so wie ich das weiß. Aber unabhängig davon ist er Teil der Produktion und deswegen schlussendlich auch Produzent. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Deswegen, wir hätten es auch Content Creator nennen können, ne? Klar. Aber es ist halt einfach nur so ein neuer Begriff dafür, ne? Gut, aber mach du weiter. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil das ist.
Genau, das war die eine Sache. Trotzdem für mich, warum hüpft er da rum? Es bleibt dabei. Genau. Was macht er da? Der hat nichts mit dem Sport zu tun, wenn es ein Riesen, es gibt ja diese Fußball-Influencer, wir denken nur an den Torhüter, über den wir gesprochen haben, der mal bei mir war in Düsseldorf, der Goalkeeper, moderngoalkeeping.com, ja, das wäre noch eine andere Hausnummer, da würden ja die Videos auf dessen Kanal laufen und nicht auf dem Futsal-Kanal. Also das wäre halt auch stark, wenn der DFB vermitteln könnte, nochmal den Modern Goalkeeping zu kommen, und dass der dann mit De Groot oder mit Ceylani und mit Pless und den ganzen dann sowas macht. So, das wäre ja stark, dann wäre das mega. Ja. Und der Punkt vielleicht noch, das machen die dritte Liga und so auch so, das ist ja genau der Punkt. den ich auf jeden Fall sehe, nicht das so zu machen wie der Fußball, weil der Fußball hat ein anderes Standing. Der Fußball ist bekannt, der Fußball, den braucht man nicht zu erklären, deshalb kann der Fußball auch andere Challenges machen. Der kann auch Sackköpfe machen und ist lustig. Der Futsal aber hat ja dieses Image des lustigen Spaßabteilung. So, und da müssen wir ja raus. Wir wollen ja da raus, weil wir ernst genommen werden wollen für Streaming, für neue Interessenten, die sich mit dem Sport identifizieren, und zwar auf einer semi- bis professionellen Ebene. Und
genau.
So, und da brauche ich andere Mittel, da bin ich halt nicht wie der DFB. Ich kann diese Challenges nicht machen wie ein etablierter Sportler, sondern muss ich halt anders machen, aus meiner Sicht.
Genau.
Wie siehst du das denn?
Ist wieder Bedürfnisdimension. Das eine hat schon Bekanntheit, Status, da geht es um eine Bedürfnisbefriedigung, dass man Informationen kriegt und so weiter und so fort. Da hat man schon Knowledge, weißt du? Aber hier geht es um Bedürfniserzeugung und Bedürfnisentwicklung. Das sind Dinge, die nochmal anders angegangen werden müssen. Und deswegen haben wir hier zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und das Problem ist, wenn wir uns hier die Fußballschuhe anziehen, funktioniert das Ganze nicht. Ne? Und das ist das Problem. Wir müssen einfach sehen, dass wir Futsal mit einem, hat eine andere Voraussetzung, vor allem halt auch im Bekanntheitskontext und im Status. Nennen wir es einfach Status gerade. So, da sind wir ganz woanders. Und deswegen kann man das nicht mit der dritten Liga oder mit dem DFB-Team Fußball überhaupt irgendwie oder die, was auch immer, Fußball-Bundesliga irgendwie vergleichen. Wir haben nicht die Base dafür. Wir wollen die Base erschaffen. Wir wollen ein bisschen mehr Masse kriegen. Und deswegen muss man Bedürfnisse erzeugen und eben nicht nur einfach befriedigen.
Oh, das ist gut, weil du willst ja nicht die schon im Sportaktiven unterhalten, sondern du willst ja die, die noch nicht im Sport sind, überzeugen, dass die Sportart selbst super ist. Und das ist ein ganz anderer Grundausgangspunkt. Super Sache. Also trotzdem, schön, dass wir darüber diskutieren. Solche ausführlichen Kommentare finde ich sehr gut, weil da können wir reflektieren, wir können darauf antworten. Es gibt da kein wahr oder falsch auf jeden Fall. So unsere Meinung und Mats W.
Ich bin schon der Meinung, dass man das anders machen sollte, wie der DFB es da aktuell macht. Das ist eigentlich ganz klar. Aber ich finde es gut, dass wir da, falls wir nämlich falsch liegen, merken wir das nur, wenn man uns eben die Gegenthese gibt. Weil manchmal denken wir nicht daran, ne? Weil wir haben ja auch, wie du schon sagst, eine Überzeugung. Und Überzeugung ist immer nur temporär, ne? Früher waren wir überzeugt, der Futsal-Name ist es. Heute denken wir darüber nach, vielleicht sollten wir doch eher vom Hallenfußball sprechen, weil wir die Zeiten ändern sich und es entwickelt sich was. Ne? Und da müssen wir immer darauf achten, wie ist die Umwelt? Wir müssen den Markt beobachten und die Umwelt beobachten. Und dann müssen wir schauen, okay. Und hier könnte man einfach Kritik geben, man hat irgendwie die Umwelt nicht wirklich im Blick, könnte man sagen.
Zum Thema Futsal habe ich auch nochmal die Woche nochmal dann reflektiert für mich selbst. Hallenfußball, wenn man in die spanische Liga schaut, in Brasilien ist das ein bisschen anders noch, dann steht überall Football Sala. Die ganze Liga heißt Ligue Nationale de Football Sala, also des Hallenfußballs. Barcelona auf der Seite nennt die Unterrubrik auch Football Sala. Interessanterweise auf der englischen Seite steht Futsal.
Also ist dann Daniel, nicht Sala, sondern Sala.
Ah, okay, ja.
Und Football.
Football, aber gut. Ja. Und was habe ich denn gesagt? Football. Ach so, ja,
Football. Football, okay, Football. Sala, mit zwei L.
Ja, du weißt, ich und meine Sprach.
Ja, aber ich kann's
Performance.
Ja, ich kann nicht mal das deutsche Fußball.
Ich bin halt nicht so performant wie du. Du machst das super. Du zieh nur über den Ossi her. lass mal da weitergehen, bevor ich mich hier noch weiter da in Nöten bringe.
Aber willst du das dann noch ausführen weiter?
Nee, ich will das weitermachen.
Nee, weil ich finde,
das war ja nur der Punkt. Also, es heißt woanders eben auch Hallenfußball oder nur eben auf anderen Sprachen. Und es heißt, glaube ich, auch in Kroatien, wie hieß das denn da? Das heißt doch auch Hallenfußball, HK.
Ja.
Heißt doch auch Hallenfußball.
Wir haben darüber schon gesprochen.
Ja, richtig.
Folgen.
Und in Italien heißt das halt Calcio Cinco, dann heißt das nochmal ganz anders. Aber es heißt halt im Grunde
Calcio Fußball. Es ist halt Fußball drin. Der Begriff Fußball ist drin.
Ja,
weißt
genau.
Du, das ist der Punkt.
Ja.
Und in Spanien gibt es in der Top-Liga, in der LNFS eben Testi. Das ist nicht die LNF, ne? Liga Nacional de Futsal, sondern Liga Nacional de Football Sala. Und in der Liga gibt es nur zwei Mannschaften, die zusätzlich noch Futsal verwenden. Das ist Real Betis Futsal und Mallorca Palma Futsal. Der Rest hat da hinten das Kürzel FS für Football Sala. Mhm. Ja, das ist eben das Spannende. Man nennt es dort also Hallenfußball. Und das ist eben das spannende Ding. Wenn wir das in Deutschland machen würden, dann müsstest du jetzt hier Fortuna Düsseldorf Futsal jetzt mal bald in Fortuna Düsseldorf Hallenfußball umbenennen und dann das HF machen hinten dran.
Ja. Ich glaube,
für HPFing.
Ja. Es würden mehr Leute kommen. Ich glaube schon. Weil wenn die dann auf den Plakaten Hallenfußball lesen, weiß direkt jeder. Es gibt ja die Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft. Und da weiß jeder sofort, was sie da zocken. Da brauchst du gar nicht fragen, was machst du denn? Ich bin Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft oder Nationalmannschaft. Dann hast du direkt ein Bild vor Augen, irgendwie in die Richtung.
Ja, Daniel, das ist so wichtig. Also Sprache ist eben der größte kulturelle Katalysator. Ne? Und von daher ist das so ein Thema, ob wir nun Futsal oder Hallenfußball sagen, etwas, woran der Sport entweder wachsen oder vielleicht auch sterben kann. Ne? Und das ist eben wichtig, dass man das reflektiert. Und wie gesagt, wir sind ja in den letzten Monaten dabei, ich über meine Lehrgänge immer wieder diesen Begriff als Fremdwort wahrgenommen bekomme. Mhm. Und ich denke, wir sind an einem Zeitpunkt, wo wir auch im deutschen Fußball über Hallenfußball und weniger über Futsal nachdenken sollten. Aber kommt Zeit, kommt
ist so. Rat. Muss man sich eben mal neu reflektieren. Und neue Reflexion auch beim letzten Punkt, den ich hier bei den News habe, denn wir haben im Dezember was vergessen. Weißt du, was wir vergessen haben, was wir nie aufgelöst haben?
Das Taktikboard.
Unser Taktikboard-Gewinnspiel mit mytactics.de.
Daniel, darf ich vorab sagen, mi culpa. Also ich bin der alles entscheidende Fehler gerade in dem Spiel, weil ich muss da noch was vorbereiten.
Genau. Mach mal den Insta-Post fertig, denn wir wollen noch mit den Jungs von mytactics.de, Jörg Lützelberger, schöne Grüße, da eine Tafel verlosen mit einem kleinen Gewinnspiel, sodass man ja auf unsere Seite muss, um den Folgentitel zu kennen der letzten Folge, weil der so schön passt. Das
ist doch die Aufgabe noch nicht.
Ja, okay. Aber,
und vielleicht dann überlegen wir uns noch was anderes.
Ja. Gut, also dann kommt hoffentlich noch was.
Es gibt eine Frage und die Antwort muss man dann auf der Seite von mytactics eingeben und die richtige Antwort wird unter den richtigen Antworten wird verlost.
Genau.
Wie viele können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall geht es um Taktikboards. Genau, Futsal-Taktikboards, individuell gestaltbar. Das ist das Geile.
Das Ding steht hier bei mir vor mir, hier super Dinger. Also jetzt bin ich so schade, dass ich gerade nicht mehr trainiere. Ja, wenn ich mich noch an meinem Magna Doodle Taktikboard erinnere. Das Ding war auch nicht schlecht, aber es war auch viel zu groß.
Wenn man sich überlegt, was man in den letzten 20 Jahren für Boards verwendet hat, ey, einfach um. Ja, also ist ja echt geil, dass in den letzten Jahren, dass man da auch immer mehr, vor allem in der letzten Dekade, man hat ja auch die Möglichkeit, über irgendwie Print Planet oder sowas eigene Magnettafeln irgendwie zu kreieren. Und da muss man aber selbst auch grafisch ein bisschen unterwegs sein. Aber ist schon einfach, einiges hat sich getan und mytactics ist natürlich dann brutal gut, weil die einfach dir das individualisiert selbst erstellen. Perfekte Qualität, muss man einfach sagen. Also die Qualität ist echt top, muss man einfach sagen.
Ja, mega, absolut.
Gut.
So, dann nach dem Werbeblock rüber zu...
Was kriegen wir eigentlich dafür, Daniel? Haben wir schon was ausgehandelt natürlich. Oder kriegst du nur was dafür? Du bist ja der Ökonom, du kriegst ja die Kohle.
Genau, ja, richtig.
Ich krieg nur die Ehre.
Nichts. Luft und Liebe. Ja, lass mal rübergehen zu den letzten Spielen in den Regionalligen.
Ja, warte, ich habe noch einen News da.
Oh, Herr Rauhardt hat mal vorbereitet.
Ja, weil wir hatten ja gerade noch das Thema Challenges. Und Daniel, hast du die neue DFB-Challenge angeschaut nach der Panne?
Nein, warte mal, ich muss parallel machen, erzähl schon mal.
Wir haben eine neue, alte Challenge. Wir haben nämlich wieder den Soul Roller bekommen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, richtig, ja.
Eine der ersten DFB-Challenges, also der neuen Produktion, ne? Der neuen Produktionsära, könnte man sagen. War ja schon der Soul Roller. Ich glaube, es waren die Penzberger, die es gemacht haben. Und jetzt hat man einfach die gleiche Challenge nochmal gemacht, nur in Rot. Und zwar mit Hot.
Ich sehe es gerade, ja.
Entweder es gehen einen langsam die Challenges aus, vielleicht hat man uns auch zugehört, das weiß ich nicht, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Handlungsdruck erzeugt, sodass man in Kauf nimmt, dass man hier einfach die gleiche Challenge nochmal macht, weil es halt am ähnlichsten zum Futsal ist, von dem, was man produziert hat.
Das stimmt. Also ich habe ja damals das Konzept gesehen von Jung van Matt und dort war die Rede von 8 Challenges, 6 oder 8 Challenges, waren verschiedenste. Mhm. Ja. Da war aber auch nicht die Rede, dass dann da steht Panna-Challenge, da stand einfach kleine, irgendwie auf kleine Tore, irgendwas.
Ja, irgendwas.
Aber
irgendwas so spontan. Aber was hältst du davon, dass man jetzt die gleiche Challenge nochmal macht mit einem anderen Verein? Und warum? Also hatte man keine mehr über?
Ja, ich glaube, was halt sein kann, ist, dass man ja auch die Qualität sehen muss. Also klar kannst du Spieler einladen und kannst das abfilmen, aber es wirkt halt einfach bei manchen unterhaltsamer, wenn du auch merkst, dass die beiden gut harmonieren, die Protagonisten, die Spieler, und bei manchen vielleicht eher sehr steif und gar nicht wirkt. Das ist natürlich auch eine gute Frage, aber ich hätte jetzt auch die Frequenz dieser Challenges, ich habe gedacht, da kommt jetzt jede Woche eine. Hätte ich jetzt auch, verstehe jetzt auch nicht so ganz, warum der Speed da raus ist, aber normalerweise macht man das ja so am Anfang der Saison für die komplette Saison. Und ich glaube, den Speed macht man jetzt, weil das würde ungefähr passen, dann kommst du am Ende raus und dann hast du alles einmal gesehen.
Ja,
aber ist so, ja. Okay.
Also die Wiederholung dieser Challenge ist sicherlich, kann auch methodisch sein, also es kann ja auch mit Absicht sein, von daher, ich finde es cool, ist in Ordnung. Hat man sich jetzt mit der Challenge, hat man sich wieder in den guten Bereich bewegt, aus Befriedigend wird wieder gut. Die Frage ist halt, warum hat man jetzt nochmal die Challenge, aber das ist sicherlich dann da konzeptionell bedingt, gehen wir mal davon aus. Und Christopher Wittig gewinnt diese Challenge gegen Drees. So, das wollte ich nur kurz sagen, als Spoiler, falls du sie dir gleich anschaust.
Und dann macht genau Christopher Wittig das mit der Sohle, den Ball halten, genau falsch am Wochenende und dadurch kassiert Hot ein Tor. Das ist dann
das gleich in der Bundesliga.
Das, in der Bundesliga. Das ist dann wieder Studioaufnahme und Realität im Feld. Ja. Labor und Feld, das ist dann der Unterschied.
Auf dem Feld hast du nur den einen Take, so ist das eben. Ne? Gut, ich hatte noch was. Ich glaube, wir sollten aufmerksam machen noch auf ein Video. Christian hatte ja gesagt, da gibt es so ein cooles Video von denen aus Trier, aus deren Spiel gegen Trier. Da gibt es unter YouTube ein Video, das schon 2000 Aufrufe hat. Kann man ja mal recherchieren. PST Trier gegen TSG 1846 Mainz Futsal auf YouTube. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und ansonsten, Daniel, denke ich, wenn du keine News mehr hast, gehen wir über in die Regionalligen, oder?
Ja, lass rübergehen. So viel läuft da auch ja gar nicht mehr. Viel ist ja schon jetzt in den Endzügen. Einige sind ja schon.
Übrigens, Punkt. Stopp. Ich habe noch was vergessen. Liebe Grüße an Jörg Kosowski. Ich hatte vergessen zu antworten. Danke für die Geburtstagswünsche. Ich hatte ja Geburtstag letzte Woche, aber von daher an Jörg.
Nutzt jetzt schon hier unseren Podcast für deine persönliche Kommunikation?
Machen wir doch dauernd, Daniel. Du doch auch.
Also von ich grüße meine Mama. Super, oder ja, meine Kinder.
Alle. Nee, Daniel, alles gut. Ja, mach weiter. Sorry für die
Frage. Ja, Regionalliga Süd. Bin ich reingegangen hier direkt. Letzter Spieltag. Und dort gab es dann am Ende doch keine großen Veränderungen mehr, obwohl Neuenheim nur 0-2 gegen Patton Boys verlierst. Das war doch nochmal knapp. Ja. Nämlich mit Darmstadt um den Klassenerhalt. Darmstadt aber auch unentschieden gegen Waldimdorf 2.
Ja.
Und Futsal Allgäu ballert 18-4 einfach nochmal Ingolstadt aus der Halle.
Ja.
Waren ein paar Sachen dabei. Pass hätte fast verloren gegen Karlsruhe. Das am letzten Spieltag wäre auch nochmal stark gewesen.
Wichtig ist noch zu erwähnen, Beton Boys sind nur mit, ich glaube, mit insgesamt 6 Spielern angereist. Und also 5 Feldspieler, also ein Auswechselspieler.
Haben wir so in der Bundesliga gesehen mit MCH, ne, diesen Spieltag. Oder mit noch weniger Wacker.
Geht
noch schlimmer oben. Also das ist dann ja schon Katastrophe. Also am Ende steigt leider der ASC Neuenheim ab. Oder ist er dann wiederum der einzigste Aufsteiger dann aus dem entsprechenden Landesverband? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also offiziell erstmal abgestiegen. Wer dann aufsteigt, ist dann die andere Frage. Darmstadt bleibt ja wohl drin, wie wir jetzt gehört haben. Ja, und oben Pass natürlich weg.
Gut, mach weiter. Wo willst du hin? Nächste.
Was haben wir hier? West. Bei mir kommt als nächstes West. Auch letzter Spieltag.
Ja, bitte.
Und ja, Primero Club de Futsal Mülheim, meine alten Jungs, das wird nicht besser. Leider wieder verloren, 1-5, gut geschlagen. Cheruska Detmold im eventuell letzten Spiel der Vereinsgeschichte schlägt Wuppertal nochmal deutlich 11-1. Aber Wuppertal war es mal alle in der Kosevic halt in der zweiten Mannschaft dann. Und die dann gewonnen hat, um den Klassenerhalt zu sichern. Also hat man ein bisschen geschachert beim Wuppertaler SV. Strategisch, why not? Nach oben, nach unten ging es eh nicht mehr.
Ja.
Und der OFC Münster schießt nochmal den Sportclub rein aus der Halle. Also jetzt deutlich sehr, sehr hohe Ergebnisse. Mhm. Und dann überraschend, Niederrhein-Zocker schlägt auch Gütersloh Futsal.
Genau.
Und das ist eigentlich nochmal der überraschendste Sieg, so am Ende auch jetzt nochmal, dass der Niederrhein-Zocker wirklich die letzten 3-4 Spiele fast an den Eindruck erstmal jetzt zurücklässt, geht da nicht mehr. Nächste Saison.
Ja, sicherlich. Man natürlich muss man da sagen, dass bei Gütersloh, das ist ein Auswärtsspiel und so weiter, an Niederrhein, da fehlt dann auch wieder hier und da ein Leistungsträger. Aber auf jeden Fall haben die letzten Ergebnisse von Niederrhein Soccer aufhorchen lassen. Man scheint auf jeden Fall kompetitiv zu sein und bin gespannt, weil du hast ja am Anfang der Saison so große Stücke gehalten von den Jungs. Und ich glaube, die haben jetzt ihre Erfahrung gemacht und können gegebenenfalls nächstes Jahr vielleicht in die obere Tabellenhälfte schielen. Wir werden sehen. Ja? Bin auf jeden Fall gespannt und erfreut, dass halt die Entwicklung von unten nach oben geht. Das gefällt mir. Also das heißt, wenn Niederrhein Soccer war ja lange Zeit auf Platz 8 und kam da kaum raus und hat sich da jetzt auch in den letzten Spieltagen wirklich auch gut entwickelt. Und ja, von daher
Ja,
toll.
also ist auch eben ja stark Balkan getrieben, der Club und die Strukturen. Das heißt, hier kann man auch erwarten, dass eventuell aus dieser großen Community im Ruhrgebiet, und dort gibt es ja doch dann sehr, sehr großes Einzugsgebiet, dass man hier gut aufstocken kann, sogar noch nicht sicher.
Ja, das wäre auf jeden Fall nice. Und dann haben wir da auf jeden Fall wieder eine Mannschaft, die sich entwickelt. Ne? Weil wir werden ja in der Liga mit dem Wegfall von Cheruska Detmold mindestens einen Abgang haben. Und
Ja.
das ist schmerzhaft. Bei Mülheim wackelt's, vielleicht sogar zwei. Dann hast du echt, das ist schon gravierend, muss man einfach so sagen. Ne? Ja, aber Daniel, lass uns weitergehen. Lass uns in den Norden gehen. Denn da gab es ja auch ein Spiel oder Spiele. Spiele. Der PTSK gewinnt knapp seine Pflichtaufgabe gegen den FC Fortuna Hamburg, die irgendwie ta als Tabellenletzter gegen jetzt den aktuell Tabellenersten gespielt haben. 6 zu 5. Und damit hat sich der PTSK vor dem letzten Spieltag, also mit seinem letzten Spiel, auf den Platz 1 geschoben. Denn Sparta Futsal muss am letzten Spieltag ran. Aber erzähl mal weiter, es gab dann nämlich ein Ergebnis, das hat dazu geführt, Hannover 96. Erfreulich. Erzähl mal, was da
Ja,
passiert ist.
Hannover 96 war, ich klicke gerade die Tabelle zurück, war mit einem Spieltag Unterbrechung fast nur Tabellenletzter und schafft es dann am letzten Spieltag nochmal durch einen Sieg auf den vorletzten Platz zu springen, um hier den Abstieg zu entgehen. Also ich gehe gleich durch. Hannover 96 war wirklich die komplette Saison bis auf einen Spieltag Letzter und springt tatsächlich jetzt nochmal von der Klippe, ja, und rettet sich, ja,
Noch
und
nicht
rettet sich.
gerettet. Noch nicht
Ach
gerettet.
so,
Am
haben wir noch, warte
letzten
mal, stopp, jetzt
Spieltag.
müssen wir zurück. Ah, wir haben noch
Man
mehr Spieltage, ne? Ah.
hat nämlich das Abstiegsduell überhaupt gegen den FC Fortuna Hamburg. Das heißt, wenn man das verliert, könnte man wieder weiter runtergehen, wenn denn Nordheide gewinnen würde, das letzte Spiel. Ich gucke mal gerade. Die spielen gegen nämlich Deportivo Inter. Also es gibt zwei Abstiegsduelle am letzten Spieltag. Ist das nicht krass?
Spannende Liga auf jeden Fall.
Ja,
Sehr, sehr
Hannover wird nicht
spannend.
auf den letzten zurückfallen. Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Also von daher kannst du schon davon reden, dass sie sich mit diesem Sieg gerettet haben, weil die Konstellation so ist, dass am Ende Deportivo Inter oder Nordheide am Ende des Tages, wenn Hannover verlieren würde, abrutschen würde. Was aber dann am spannendsten ist, neben dieser Geschichte, ist natürlich dann die Geschichte Relegation bzw. Meisterschaft. Und Sparta Futsal wird am letzten Spieltag gegen den TS Woltmarshausen spielen, und zwar in Woltmarshausen. Und ja, sicherlich alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen, denn ein Unentschieden reicht nicht. Dann wäre der PTSK in der Relegation. Also von daher, ich bin gespannt, was da am Wochenende passiert und ja, wie die Geschichte am Ende ausgeht.
Also dann die Schlachtfeld Nord, wie Battle Los Angeles. Das ist einfach Battle Regionalliga Nord. Sind wir gespannt.
Regionalliga-Battle, was auch immer.
Ja.
Ja, Daniel, dann lass uns
Nordost.
rüberkippen in den Nordosten, genau.
Auch völlige Eskalation der Ergebnisse.
Ja.
Liria 11-0 gegen Jena. Hertha CFC 13-1 gegen Omidan Dresden. Blumstadt gewinnt nochmal gegen Potsdam 6-1. Und Atletico schlägt am letzten Spieltag nochmal 9-7
Ja.
Kroatia Berlin. Finde ich auch nochmal überraschend, dass jetzt Atletico, muss man sagen, sich extrem gefangen hat. Denn
Ja,
die
hat
waren
sich
ja
auf jeden
kurz
Fall
vor der
gefangen.
Auflösung.
Genau.
Und ja, habe jetzt auch noch einen Trainer.
Ja.
Boris Maricevic ist jetzt hier im Amt. Also vielleicht hat man da jetzt irgendwie nochmal eine Community aufgemacht und erschlossen, die hier Stabilität reinbringt, freut mich natürlich extrem. Ja, Oliria marschiert vorne weg. Und wir sind hier auch am Ende der Liga. Und auch hier am letzten Spieltag schiebt sich CFC Hertha nämlich auf Platz 2. Genau. Regionalliga-Vizemeister vor Kroatia Berlin und UFC Kroatia Berlin und UFC Atletico Berlin. Und unten steht natürlich Siemensstadt mit 319 Gegentoren. Dürfte es die schlechteste Mannschaft Deutschlands sein, so ziemlich aktuell diese Saison. Ja, aber immer angetreten, muss man wirklich sagen, mega stark. Mhm. Das schafft ja noch nicht mal der SFC Stuttgart, was hier Siemensstadt geschafft hat.
Das muss man einfach mal hervorheben. Ja. Also wirklich liebe Grüße an den SC Siemensstadt und Hut ab, Chapeau, dass ihr das durchgezogen habt und am Ende des Tages hier die Futsal-Fahne hochgehalten habt. Also von daher, für alle Idealisten draußen, hier habt ihr ein tolles Beispiel. Der SC Siemensstadt hat wirklich ist der Ehrenmeister dieser Liga, muss man einfach sagen. So, das haben wir jetzt da, wie auch immer. Gut.
Ja, was sonst noch was? Ich weiß nicht, sind die anderen Ligen, Niederrhein-Liga, ich guck gerade, Niederrhein-Liga, also am Niederrhein, ja, da ist noch offen.
Bevor du wieder hier...
Ich komme gleich zu den Frauen auch noch. Kroatia Mülheim ist hier noch, ein GSV Düsseldorf sind noch im Pott, da wird noch ein bisschen was gespielt. Ich gehe einfach mal hier durch. In Landesliga auch am Niederrhein, da sieht es aus, dass HSRW Kleve wieder aufsteigt, aber kämpfen noch mit GTSV Essen um den Aufstieg. Mit unserer dritten auch. Da ist auch noch, da Jagenburg am Start, wer ihn noch kennt von früher, auch noch Patrick Horstmann ab und zu am Start, die Oldies. Ja. Dann haben wir die Mittelrheinliga, die war ja auch schon lange beendet, da steigt die Alemannia Aachen auf, hatten wir schon berichtet. Ja. Und dann haben wir noch die Westfalenliga, hier ist weiterhin Real Münster vorne. Hier gibt es noch Spiele.
Ja, aber ich glaube, die sind schon Meister.
Genau, nee, gibt es keine Spiele mehr, ist auch vorbei. Ja, das war's, genau. Also sind Meister, also Münster steigt. Oh, es gibt ein Duell. Es gibt da nichts, ja. Münster. Cool, das ist natürlich stark. Und da spart man direkt ein paar Anfahrtskosten. Auch nicht schlecht. In Berlin ist Eintracht Südringen weiterhin deutlich vorne, wird hier auch aufsteigen in die Regionalliga Nordost. Eintracht Südringen. Jahrelang dabei. In Hessen sind wir noch nicht durch, noch nicht mal annähernd. Da ist aber AFG Bergstraße schon gut dabei und Asteras Offenbach. Da sehen wir vielleicht mal einen neuen Vertreter in Regionalliga Süd. Wird spannend zu sehen sein, aber da ist noch ein bisschen was zu laufen, weil die haben auch später angefangen. Dann kommen wir zu den Damen. Da hat UFC Münster den TC Freisenbruch 10-2 geschlagen und UFC Münster 21 Punkte vorneweg vor dem Futsal Panthers Köln.
Hast du aber so, warte mal, lass uns die Liga jetzt mal nicht so abspeisen, weil beim letzten Mal haben wir sie vergessen. Ne? Also, da können wir jetzt sicherlich noch mal kurz drauf eingehen, oder?
Ja, ich meine, ist jetzt auch vorbei. Also, das war's. Also, das ist ja auch abgeschlossen jetzt, die Liga.
Ist sie schon abgeschlossen?
Ja.
Gibt es da nicht 10 Spiele?
Warte mal, 10?
Doch. 6 Mannschaften, 10 Spiele.
Ah, sorry, ja, natürlich muss ich also, ja mal richtig lesen. Einmal. Also wir haben, da ist noch offen. Also gut, da hast recht, UFC Münster führt ist natürlich noch, war ja der Favorit.
Du machst hier den Deckel einfach drauf.
Ja, also ehrlich.
Auch nicht schlecht. Aber die Futsal Panthers Köln verlieren gegen den TC Freisenbruch, und zwar letzte Woche schon, 2-3, was ich sehr überraschend finde, ne, muss man auch sagen. Und deine Fortunen aus Düsseldorf haben parallel dazu letzte Woche gegen den UFC Münster 2-9 verloren. Und durch die Niederlage von dem Futsal Panthers Köln ist man jetzt auch punktemäßig in Münster auf Platz 1 vorgerückt. 3 Punkte Abstand und den direkten Vergleich etc. hatten wir ja schon alles. Also der UFC Münster braucht jetzt noch einen Dreier und ist ganz sicher Meister. Also von daher, Fabian Nehm und die Mädels, gönnt euch Serienmeister aus Münster halt aktuell. Schwächelnd während der Saison, aber ja, am Ende wird es wahrscheinlich reichen.
Genau.
Kann man sich eigentlich dann Deutscher Meister nennen, wenn man die Futsalliga West gewinnt?
Gute Frage, ja. Eigentlich schon erstmal. Kannst du machen. Schon. Muss erst mal einer kommen.
Deutsche Futsalmeisterin könnten sie werden jetzt. So. Sagen wir einfach mal so.
Dann in der Futsalliga Hamburg wird es knapp um den Aufstieg, ob Futsal Hamburg, auch schon jahrelang da in Hamburg natürlich eine Institution, oder SV Alter Teichweg 1 hochgehen. Hier sind noch zwei Spiele, beziehungsweise ein Spiel zu spielen. Ja, und dann, was haben wir hier noch? Futsal Verbandsliga, was war das hier? Bremen Da gibt es ja auch noch was, aber da weiß ich auch noch gar nicht, ob die dann überhaupt aufsteigen, die entsprechenden Mannschaften. Das war es eigentlich. Und der Bayernliga hat mir gesagt Nürnberg. Ja, das war mal Schnelldurchlauf.
Jetzt haben wir die ganzen Verbandsligen und die Frauenregionalliga.
Ja, alles weg, alles so. Weg. Ja.
Ja, egal, komm. Ist okay, haben wir alles abgedeckt.
Sind ja alle jetzt alle einmal erwähnt und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Genau. Sebastian, du hast wieder im Blick, was
passiert ist.
Ja, natürlich, ist dir aufgefallen, dass es weniger Werbung gibt vor diesen Spielen? Also nicht mehr diese 5-Sterne-Werbung.
Mir kommen immer noch regelmäßig die Trikots.
Ich habe heute nichts gesehen, keine Werbung. Also ich habe einfach komplett durchschauen können.
Bist du Pay-Mitglied? Zahlst du jetzt
bei genau. Ich habe die Fastlane. Ja. Egal, wer du bist.
das muss man sagen, also ich habe das ja bei YouTube, dass ich da mittlerweile 9 Euro zahle oder sowas und dann hast du keine Werbung, gar nichts. Das ist so erlösend, ey.
Ja, gebe ich dir
so
recht.
So erlösend. Aber beim DFB habe ich das nicht und von daher, ich wünsche mir deswegen auch die DFB-Highlights, und das haben wir beim letzten Mal ja schon so irgendwie angeteased, bald bei YouTube. Dann habe ich die nämlich ohne Werbung. Ist das nicht toll?
Ja.
Ach, schön. Aber unabhängig davon konnten wir uns ein bisschen was angucken. Nur ein Spiel konnten wir uns nicht angucken, Daniel, und zwar das erste vom Samstag. Die Wacker Eagles gegen den Stuttgarter Futsal Club. So, Daniel, wir müssen es gar nicht kommentieren, es gab nämlich auch keinen Ticker.
Genau, richtig. Aber ich glaube, wenn alle fragen, was ist passiert, das, was wir jetzt wahrgenommen haben, Wacker war eben sehr, sehr dünn besetzt dort angetreten, hat dann noch eine rote Karte kassiert und dann wurde abgebrochen.
Wacker hatte 5 Spieler, das heißt 4 Feldspieler und Torwart. Es gab eine rote Karte nach 4 Minuten, für wen auch immer. Man findet auch es gibt auch bei Ligen keine Videoaufzeichnung dazu, also man kann sich das jetzt hier auch nicht anschauen. Und so hat man dann die Halbzeit weitergespielt und es stand dann zur Halbzeit 13-1 für den Stuttgarter FC. Was man aber sagen muss, unabhängig davon, ob der Stuttgarter FC das hier 13-1 gewertet bekommt oder 5-0, man ist jetzt regulärer oder man hat sich selbst schon als Hauptrundenmeister der Bundesliga bezeichnet. Das ist man nämlich jetzt in Stuttgart, weil man eben das bessere Torverhältnis haben wird. Auch wenn das noch nicht eingetragen ist, aber um ein Tor, wenn man 5-0 das Spiel gewinnt, ist man um ein Tor besser als Hot mit Punktegleichheit. Und dann ist man hier Platz 1, hat in den Playoffs grundsätzlich Heimrecht und das Finale würde man eben auch zu Hause spielen. Um ein Tor. Was hältst du davon, Daniel? Diese Torverhältnisgeschichte. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja, vor allen Dingen hat das ja den Beigeschmack, dass der SFC Stuttgart mit seiner Rumpeltruppe nicht in Hohenstein angetreten ist, wo sie sicherlich höher als 5-0 verloren hätten.
Richtig.
Und damit haben sie strategisch alles richtig gemacht.
Ja.
Natürlich kann man als ausgleichende Gerechtigkeit jetzt sagen, oder als dem Argument entgegenstellen, das Spiel gegen Wacker, wo man ja schon 13-1 zur Halbzeit geführt hat, hätte man ja auch werten können, dann wäre man nochmal wieder weitere Tore nach vorne gewesen. Mhm. Aber ja, okay, es ist, wie es ist. Wir haben die Playoffs. Am Ende entscheidet das für den deutschen Meister. Niemand wird danach wirklich fragen, wer jetzt der Hauptrunden ist. Also, so einen Titel gibt es überhaupt nicht.
Also, ja, aber das ist schon ein Unterschied für Hohenstein, ob sie, wenn sie im Finale auf Stuttgart treffen, in Stuttgart spielen werden oder zu Hause. Vor den eigenen Zuschauern. Ja. Und das ist ein eminenter Vorteil, wenn du nicht in Hohenstein spielen musst, das letzte Spiel. Und deswegen finde ich das schon relevant, dass man hier eben aus keine Mittel- und keine Langfristigkeit bedacht hat in der Hinsicht, was das für Auswirkungen haben kann mit so einem Torverhältnis. Und schlussendlich muss man einfach sagen, dann ist solchen Spielchen natürlich Tür und Tor geöffnet für sowas, dass man dann sich dann denkt, oh, ich fahre jetzt lieber nicht dahin, kriege nur 5-0 Niederlage. Ja, und dann hat man natürlich hier einen Torunterschied. Also das ist schon, jetzt haben wir das Ergebnis, Daniel. Mhm. Und am Ende werden wir das große Ergebnis haben, falls der Stuttgarter Fußballclub, der nämlich jetzt auch mehr oder weniger fast in Bestbesetzung wieder da war. Ja, so mit Akzentevic.
Ich würde trotzdem bei dem Spiel jetzt echt nochmal auf Wacker lenken, die, ja, wie willst du die Liga vermarkten? Einmal tritt der SFC nicht an, dann haben wir Spielabbruch. Das ist Katastrophe. Es ist einfach furchtbar. Ja, das ist der maximale Super-GAU, dass wir nochmal so ein Spiel hatten.
Bitte, bitte den SC Siemensstadt in die Bundesliga. Ganz ehrlich.
Ja, die spielen wenigstens durch. Und ja, da braucht niemand zu kommen und irgendwie Geld vom DFB zu fordern, sage ich jetzt einfach mal, dass der DFB doch den Verein Geld geben muss. Nein. Solange wir die Hausaufgaben nicht machen und die Liga nicht durchziehen, die Leipziger nicht haben, die Spiele nicht alle antreten, bin ich der Meinung, würde ich als DFB hier auch niemandem Geld geben. Ja, ich meine, der DFB gibt ja schon Geld über die Kosten für die Liga-Orga und auch die Kosten für die Highlights. Das sind auch nicht wenige und auch die Live-Spiele. So, boah, also für so eine Performance, da müssen wir uns einfach vor, selbst in die Fresse schlagen.
Du bist Streaming-Unternehmen und interessierst dich dafür und dann hörst du da Spielabbruch hier, Spiel nicht stattgefunden deswegen. Da lässt du erstmal die Finger weg, weil du hast ja keine Planungssicherheit. Ne? Und Planungssicherheit kriegst du aber mit zunehmender Rechtssicherheit, Daniel. Und das heißt, man muss an seinen Regularien arbeiten beim DFB. Das ist eben der Punkt. Ja, man muss hier die Rechtssicherheit schaffen. Man muss entsprechend mit den Sanktionen besser gestalten. Und nochmal, erster Punkt, direkter Vergleich und kein Torverhältnis.
Definitiv, das muss auf die Agenda 2030 für Fußballentwicklung. Und es gibt ja auch, jetzt habe ich auch durch die Problematik, habe ich auch in meinem Netzwerk noch mal die Diskussion natürlich wieder hochgekocht. Ja, Wacker entsteht nicht, wenn der DFB und würde jedem Team Geld geben und unterstützen finanziell. Und da muss ich einfach als Sportökonom sagen, dass das Kokolores ist. Es gibt hier zwei treibende Kräfte. Das erste ist das Rattenrennen. Wenn vorne 20.000 Euro mehr Injektion reinkommen, dann würden die 20.000 direkt an die Spieler durchgeleitet, denn derjenige, die 20.000 nicht durchleitet an die Spieler, wird der sein, der am Ende unten steht. Das sehen wir in jeder Profiliga, das sehen wir bei der Premier League. Trotz Milliarden Einnahmen sind die Clubs halt auch defizitär.
Genau.
Ja, ist jetzt nicht so, dass jetzt die ganzen Premier League Clubs alle auf ihrem Geld schwimmen oder auch in Spanien die Clubs, sondern das Geld wird durchgeleitet. Und wenn es zum Beispiel einen Mäzen gibt, dann passiert auch folgendes, wird das Geld substituiert. Also die 20.000, die vom DFB kommen, da denkt sich jeder Mäzen, schön, dann brauche ich ja meine 20.000 dann nicht reinzusetzen. Richtig. Ja, da wird genau dieselbe Kalkulation gefahren. Also für die Deeskalation der Liga hat ein reiner Finanzboost aus meiner Sicht überhaupt keine Auswirkung.
Ich denke, nicht überhaupt keine Auswirkung. Es hätte eine Auswirkung, sicherlich mit Ausnahmen. Also ich denke, einige Teams würden eben gar keinen Effekt davon haben in der Hinsicht, also keine Verbesserung, aber ich denke, es würden mehr Teams auch damit was anfangen können. Ne? Aber ich finde spannend, dass du die Dimension da so aufmachst und auch da einfach mal drauf deutest, eben, dass das eben nicht der Anreiz ist, der am Ende sicherlich das Ganze stabil macht. So ist es eben. Und aber anhand dieser Geschichte oder dieser Saison können wir einiges ableiten und dann lass uns es positiv sehen. Diese Saison bietet dem DFB so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ne? Lass es mal so sehen. Jedes Problem ist eine Entwicklungsmöglichkeit. Und diese Probleme, die diese Saison erkenntlich wurden, sind wunderbare Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn da jetzt nichts geschieht, dann können wir auch sagen, sorry, vielleicht fehlt es auch an Kompetenz. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Ausdruck nochmal. Denn jetzt zeigt sich eben bei den Entscheidungsträgern, ob man diese Probleme als Entwicklungsmöglichkeit zu nutzen versteht und die richtigen Anreize setzt. Und in der Hinsicht das macht, was man machen kann. Und kreativ ist auch in dem Moment. Und hier nicht jetzt einfach wieder denkt, wir machen was im Fußball, so machen wir es auch jetzt hier. Jetzt kann man für den Futsal, hat man mittlerweile ausreichend Evidenz, ausreichend empirisches Material jetzt hier gerade durch die zwei Bundesliga-Saisons. Und damit kann man arbeiten, damit kann man reflektieren und damit kann man Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse können dann in einer Konzeption münden, die dann vielleicht schon nächste Saison, im besten Fall nächste Saison, denn man kann es ja zur nächsten Saison machen, Umsetzung finden, in die Handlungspläne, in die Konzeption einbinden. Ne? Vielleicht auch mit einem Masterplan, was unser Wunsch ist. Aber mindestens die Bundesliga damit verbessern. Das ist eminent. Weil wir sehen, die Bundesliga ist nicht auf dem aufsteigenden Ast in der Hinsicht. Ganz einfach. Das hat die zweite Saison bisher gezeigt. Zweite reguläre Saison. Ne? Wir sind jetzt hier abgeschlossen.
Genau.
Gut. Ja, gut, Daniel. Dann lass uns aber auf das Spiel, das erste Spiel, das stattfand, gehen. Und zwar ein interessantes Spiel zwischen dem Jahn Regensburg und dem FC St. Pauli Futsal. Und dort endet es 3:2. Magst du uns ein bisschen zu den Spielen erzählen?
Gerne. 154 Zuschauer waren in der Halle in Regensburg, die mir sehr gut gefällt. Man hatte auch viele, die Banner so schön symmetrisch angeordnet. Das fand ich sehr schön. Mhm. Und ich frage mich aber immer, warum hängt bei diese Bundesliga-Banner, die uns zur Verfügung gestellt wurden, ins Tor? Bei uns hängt da ein Sponsor drin, weil diese Torbanner, ja, das ist ein total lukrativer, ist der beste Platz, Werbeplatz, außer auf dem Feld selbst. Ich verstehe gar nicht, warum immer jeder Club da diese Bundesliga-Dinger reinhängt in diese total wertvollen Tore. Mhm. Ja, ist mir
vielleicht
mal aufgefallen.
Vielleicht hat Regensburg ja irgendwie so Sponsorenpakete und der Banner in Tor ist vielleicht ein recht teurer Sponsor.
Ja, kann auch sein. Ja.
So, und dann hat sich da noch keiner für gefunden. Mhm. Und deswegen, solange setzt man da das Bundesliga-Emblem rein und dadurch hat man auch einen gewissen Mehrwert. Ne? Weil man kann da jetzt natürlich den potenziellen Sponsoren sagen, guck mal hier, ihr könnt anstatt dieses Bundesliga-Logos seid ihr da drin. So, ne, zack, Bundesliga, wunderbar. Na, aber wir werden es ja sehen. Vielleicht verändert sich das ja demnächst.
Auf dem Platz dann Pascal Weber im Tor bei Jahn Regensburg. Mhm. Und nicht die brasilianische Stammkrake, nicht im Keeper, nicht im Tor. Und Philipp Ropas nach 13 Monaten auch wieder dabei. Und Marquinhos beginnt mit einem 1:0 für den Jahn. Pauli schön tief auf ein Drittelfeld. Und Jeremejeff hier lässt Ropas einfach liegen, links auf Ala, geht er gar nicht hin. Und in der Mitte ist dann Spo 9. Hat nur noch Augen für den Ball und nicht für Marquinhos. Auch interessant, wieder das klassische Verhalten, wo ist der Ball, nicht wo ist der Gegner. Und da fällt dann das 1:0. Dann ist eigentlich Jahn am Drücker, nach den Highlights zu urteilen, aber dann kommt 1:1 durch Spu 27, weil Schimau blockt Spu auf Dreiviertelfeld nämlich nicht und Spu läuft dann einfach komplett mal durch, wird dann nicht begleitet.
Mir fehlt mir es beim Ersatztorwart Weber auch am taktischen Verhalten.
Lass mich mal ausreden.
Ah, okay,
Dann steht Weber viel zu tief. Mhm. Ja, also weil Weber sollte aus meiner Sicht schon auf 6 Meter immer stehen, wenn der Ball so weit vorne ist, weil dann geht er einfach hin und köpft den ins Aus.
Ich sage ja, ich habe mal unseren Torhütern gesagt, wenn der Ball in der gegnerischen Hälfte sind, dann ist 6 Meter bitte zu befolgen. Weil dann kannst du eben diese Bälle in die Tiefe abfangen und so kommt er da zu spät und gleichzeitig technisch dann auch vielleicht auch wenig erfahren bisher. Sieht nicht glücklich aus. Hätte vielleicht die Krake hätte ihn vielleicht gehalten. Wer weiß. Weil er einfach aber er hat auch manchmal ein bisschen tiefes Stehverhalten, würde ich mal sagen. Aber ja, offensiv stehen, offensiv mitspielen, damit man auch die Verteidigungshöhe da kriegt und dann geschieht dieses Tor nicht und dann hat man vielleicht auch einen besseren Spielverlauf. Aber erzähl mehr.
2:1 dann, natürlich sehr interessante Szene, Palutka hämmert den Ball an die Unterlatte und dann Tor, Ball drin oder nicht drin. Ich habe keine Ahnung. Also so schwer zu sehen auf diesem verpixelten Bild. Und wenn, ist es wirklich so marginal, dass ich sagen muss, für eine Futsal-Bundesliga, wir sind hier nicht in der Fußball-Bundesliga mit Video-Referee und Kölner Keller. Also ja, das kann doch keiner sehen so schnell. Also ob das drinne war oder nicht, ist random. Schiedsrichter hat eine Eingebung und der muss was, entscheidet dann erst das Bauchgefühl.
Bauchgefühl ist
und
auch
da würde ich jetzt keinen, nicht die Schuld suchen in der Futsal-Bundesliga, in der Halle, wo alles nochmal auch schneller geht. Ja, keine Ahnung, ob der drin war, war ein schönes Tor.
Ich habe es mir ja nochmal langsam angeschaut, Daniel. Ich habe ja genau hingeschaut. Und mein, sagen wir es auch mal, Bauchgefühl, also die Wahrnehmung sagt, der Ball war hinter der Linie. Wir haben ein, nennen wir es einfach jetzt mal, wir haben ein Wembley-Tor. Wir haben ein Wembley-Tor an diesem Spieltag in Regensburg. Ja. Gut.
Ja, 3:1 Marquinhos noch, da macht Spo den Fehler. Aber auch Dudek irgendwie im Stellungsfehler, weil er im Moment des Schusses in Bewegung ist und dann rauskommt und dann auch nicht auf der Linie steht, sondern wieder im Nimbus, wie wir es immer nennen. Nicht vorne, nicht hinten. Ja. Schönes Tor trotzdem von Marquinhos, klar. Ja. Und am Ende war irgendwie so ein Wuseltor von Knežević. Zum 3:2. Ich muss sagen, Pauli über die Saison, auch was wir vorher erwartet haben vor der Saison, hat mich jetzt am Ende echt positiv überrascht. Waren auch immer da und auch oft mit vielen Spielern da. Und die Spo-Brüder gefällt ein, Jeremejeff gefällt mir, Maxi Grünberg hat sich etabliert. Also auch Dudek mit seinen paar Kilos mehr, trotzdem guter Keeper. Also ich muss sagen, für mich St. Pauli eine positive Überraschung diese Saison oder mit einer der, ja, der positiveren Überraschungen.
Bei Pauli ist ein Team einfach, wo ich denke, die müssen sich in der zweiten Saison beweisen. Die hatten jetzt in dieser Saison mental auch bestimmte Mechanismen, die gegriffen haben, die in der zweiten Saison aber weniger greifen werden, denke ich. Und da müssen sie sich was überlegen. Also dort braucht man auf jeden Fall ein bisschen Veränderung im Mindset. Aber ich kann auch das, was du sagst, alles bestätigen. Aus meiner Sicht auch eine Bereicherung für die Liga, sei es vom Namen. Genauso finde ich, ja, durchaus dann auch, weil wir nicht wussten, was uns erwartet, dann überraschend auch in vielen Spielen auch gegen stärkere Teams gut mitgehalten. Auch teilweise sehr schönen Futsal, also situativen Futsal, so können wir es mal nennen, auch gespielt. Und mit Grünberg, mit Spoo und so weiter Spieler auch reingebracht, die sicherlich auch von den deutschen Spielern der Bundesliga sicherlich auch ein Top-Niveau aufs Parkett bringen. Von daher freut mich das auf jeden Fall für Pauli. Und der Jahn Regensburg ist somit Vierter und spielt, das können wir dann am Ende machen, die Tabelle können wir uns am Ende anschauen und die Playoff-Partien dann vorhersehen. Ne? Mhm. Gut, Daniel, lass uns weitergehen. Lass uns ins nächste Spiel gehen. Das nächste Spiel war das Topspiel. Hot 05 Futsal gegen den TSV Weidendorf. Erzählen Sie uns mehr, Herr Weimar.
Ja, hier ist mir das erstmal eingefallen, ist so ein Live-Spiel nachmittags an einem Samstag überhaupt sinnvoll, denn mir ging es jetzt einfach die ganze fast immer so, dass ich mit meinen Kindern unterwegs war und dann eben 16, 17 Uhr nicht Live-Ticker schauen kann. Irgendwie würde ich immer denken, okay, Kinder sind irgendwie so um 8, 9 im Bett oder beziehungsweise dann ist man zu Hause, vielleicht noch nicht im Bett am Wochenende, aber man ist zu Hause und könnte den Live-Ticker besser konsumieren. Wieder Erinnerung, wir wollen an die Gruppe ran, die wir noch nicht erreichen. Ja, wir wollen ja an die ran, die das irgendwie per Zufall entdecken. Ich denke mir, irgendwie müsste man festlegen für den Live-Ticker lieber abends 20 Uhr, immer wenn man das also, Spiel möchte.
Da muss man so, Familienväter erreicht man nicht per Zufall.
Ja, genau. Also wieder 397 Zuschauer waren in der Hot Arena, wieder die beste Stimmung der Liga, muss man sagen. Die Halle, ich habe es auch noch hier hingeschrieben, die Halle ist einfach geil. Da sind diese geilen Banden ringsherum angebracht. Sogar der Basketballkorb ist mit dem Logo, glaube ich, von Sachsen oder der Stadt Hohenstein. Ich weiß nicht, mit so einem Logo ummantelt. Eigentlich, was fehlt, ist nur noch so ein einfarbiger Boden. Sonst hat man den Hot in 2 Jahren da wirklich ein Schmuckkästchen hingezaubert. Gefällt mir, hätte ich auch gerne hier.
Wenn man den Hot noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würde und einen Futsalboden hinlegen würde oder einfach für die Spiele. Alter Falter, wird das eine Hammerhalle. Das, also wirklich, das wäre eine richtig geile Situation. Zuschauer passt, Ambiente passt, richtig nice.
Ja. Und dann ging das Spiel los, 1-0 Sorokin, ich habe eigentlich schon einfach gut, so viel kann man über das Tor gar nicht sagen, war einfach gut gemacht, schönes Ping-Pong-Futsal da, war einfach gut. Dann 2-0 durch Barbres, war so ein geiler Parallelerlob, endlich sehe ich so selten in der Futsal-Bundesliga, warum eigentlich, warum man da so selten sieht, Asowski schön auf Mitscha, Söser passt nicht auf und blockt da Mitscha nicht und der dann rein zu Barbres. 2-1 Gudasic, hier super Ala-Spiel, auf rechts von Kacic, der dann so einen schönen kleinen Move macht, kleine Finta macht und kommt dann gut rein. Nochmal 2-2 dann durch Gudasic, weil Fehlerwittig, das war dieser Sohlefehler bei der Annahme, die wir eben angesprochen haben. Und dann geht Ack mit super Power vor und irgendwie wird das dann reingeduselt. Fehler, der, wenn du es gesehen hast, wer da hinten rumflaniert. Da flaniert nämlich einer zurück und verhindert deshalb nämlich nicht das Tor, obwohl er hätte eingreifen können, wenn er mit dem Sprint zurückgerannt wäre.
Ja, der kommt erst sehr spät ins Blickfeld. Genau. Ich muss auch gerade mal gucken, wer es war. Ich glaube, es war einer deiner Lieblingsspieler. Wer ist es?
Barbres.
Ribeiro.
Nee, Barbres kommt zu spät.
Barbres. Ja. Oh ja, hast recht. Oh, ich hab das Tor vertauscht. Ja.
Ja, ist auch gesagt. Hast du recht. Dann 3-2, ganz komisches Tor. Fehler Bless, Ribeiro Schuss und Bless irgendwie rein. So durchs unters Bein oder übers Bein. Also irgendwie sieht es irgendwie extrem haltbar aus. Mhm. Ja.
Aber auch mal, was mir bei Hot aufgefallen ist, etwas, was ja den Stuttgarter FC bisher wirklich in der Saison ausgemacht hat. Hot fängt an zu schießen aus der zweiten Reihe. Sie fangen jetzt an zu schießen. Also als hätte man sich am SFC jetzt orientiert, was auch immer, aber man schießt endlich. Und da siehst du, solche Dinger gehen dann auch einfach rein, weil du einfach eine hohe Schussfrequenz hast. So, wenn du nicht schießt, kannst du nicht treffen. Also Hott schießt mehr und schießt auch mehr Tore dadurch. Also von daher, das ist so eine Beobachtung der letzten
Ja.
drei, vier Spiele, die ich
Aber
bei
Ribeiro
ungefähr
hat
mache.
auch eine unfassbare Klebe. Also wie viele Tore der schon auch mit seinem Horizontallauf gemacht hat. Die
Genau.
Saison ist schon stark.
Aber die Tore aus der Distanz nehmen zu, in
Ja,
meiner
das
Wahrnehmung.
stimmt.
Vielleicht ist es auch nicht ganz so, aber das ist eine subjektive
Wir kommen noch
Wahrnehmung.
zum HSV-Spiel, da war das auch so. 4-2 Drees. Kačić blockt einfach Drees nicht da in der Mitte, weil er bekommt den Ball von dem
Genau.
Einkick oder Freistoß, was es da war, in die Mitte. Oh, sah auch Pless vielleicht mal ein Füßchen raus. Ja, sah so ein bisschen, aber auch, okay, war eh schon vorbei. Und das Highlight für mich im Interview, unser Felix Lobrecht des Futsals, des Hallenfußballs wieder. Emerson Pott war im Interview. Da war wieder der Felix.
Dein Favorite, dein Favorite. Ja? Ja, sympathischer Kerl auf jeden Fall.
Ja, total. Ich
Genau.
habe mich auch gefreut.
Was ich noch zu dem Spiel zu erzählen hätte, wäre schlussendlich erstmal auch die Situation, dass Weilimdorf mit einem dünneren Kader angereist ist. Ne? Bosinovic und so weiter haben gefehlt. Man hatte drei Auswechselspieler, davon Franjo Delic und Dorfschmidt. Ja, sicherlich nicht welche, die durchgehend mitgespielt haben in der Bundesliga. Und dennoch hat man sich da gut verkauft. Bei den Toren, du hast jetzt gerade noch mal das letzte Tor angesprochen. Da sieht man den Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 2 der Bundesliga, und zwar in der Defensive. Hott versteht es, in der Defensive besser Passlinien zu schließen, beziehungsweise auch Blöcke zu setzen, während das bei Weilimdorf vielleicht auch kräftemäßig bedingt in dem Spiel dann nicht mehr kam, und dann hast du halt keine Chance mehr gegen einen Platz 2 oder 3, wenn du das dann nicht mehr verteidigen kannst. Ne? Also, und da sehe ich den Unterschied zwischen diesen Teams, vor allem im Defensivverhalten. Ne? Die Defensivfähigkeiten sind hier einfach neben der Fitness in diesem Spiel mit entscheidend. Genau. So. Das zu dem Spiel, Daniel.
War ein
Dann
schönes
lass uns weitergehen.
Futsalspiel, wirklich auch anderes Niveau einfach als die anderen Spiele. Also auch allein die Ala-Läufe, da merke ich das dann immer, wie die an die Ball, die Fintas. Also es
Ja.
war schön anzusehen.
Genau.
Kommen
Daniel, kommen wir
wir,
zu deinen
ja, kommen
Fortunen.
wir zu etwas, was nicht so schön anzusehen war, aus meiner Sicht, also aus der Fortuna-Sicht. Aber war ein ganz komisches Spiel in Hamburg, 5-1 Sieg, also sehr deutlich auf dem Papier. 240 Zuschauer auch, viele Kinder habe ich irgendwie da im Bild
Ja.
gesehen.
Also, das war ja die Wandsbeker Sporthalle. Die ist gut besucht. Also, da sollte man vielleicht auch für die nächste Saison denken beim HSV. Wenn man Zuschauer haben will, ist die CU-Arena halt auch zu weit auswärts. Die ist zu weit
Ich
draußen.
meine, die können sich auch nicht aussuchen, ne? Die kriegen das auch von der Stadt zugewiesen, das ist ja das Problem.
Ja, ein
Und
Plädoyer
dann,
halten für die Halle. Das ist ganz
ja,
wichtig.
schick mal
Ja,
den,
aber
ja.
erzähl uns was zum Spiel, was
Ja,
dir
zum
aufgefallen
Spiel,
ist.
weil war irgendwie ganz komisch, mal ganz grob gesagt, weil der HSV hat gar nicht so richtig Tore aus dem Spiel heraus gemacht, weil irgendwie waren alle Tore komisch. Ich weiß auch nicht. Also,
Komisch.
ja, na, erstens Klaus hämmert erst in den Winkel, das ist ein mega geiler Schuss, aber grundsätzlich fragt man sich, der steht da irgendwie gefühlte 3 Minuten kann der da so alleine stehen, weil Schnitzerling und De Groot einfach nicht rauskommen. Und dann hämmert der
Ja.
den aus 13 Meter rein. Mega geile Bude einfach.
Also bei dem Tor muss ich eins sagen. Da gehen 50% auf Yalcin Chilani für sein offensives Torwartspiel.
Ach, der
Und
Kopfball da, ne?
ja, also mit der Brust, glaube ich, nimmt er den Ball runter. So mal ganz stabil. Also der macht das, was jetzt, da hätte jetzt zum Beispiel der Regensburger Weber von lernen können. Langer Ball und da steht er auf 6 Meter und
Das stimmt, ja.
gibt dann, ich glaube, es war Öztürk den Ball und dann spielt der HSV einfach einen Tempogegenstoß, also einen Konter. Und Düsseldorf hat keine Ahnung, wie sie den verteidigen. Also Schnitzeling sagt zu De Groot, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und so kann sich da, also ganz ehrlich, beim 1-0 kann Klaus da noch, der kann auch 5 Meter gehen Richtung Tor. Der zieht da hat gefühlt schon viel zu früh ab. So,
Ja, der
ne?
macht ja noch nachher das Tor der Saison fast noch mit. Also Klaus hat einen
Ja.
bärenstarken Tag drauf gehabt. Hat mich richtig gefreut für
Genau.
den Jungen.
Genau. Schönes 1-0, aber ich finde, Ceylani durch das offensive Torwartspiel hat das natürlich hier initiiert, muss man sagen. Also von daher richtig schönes Tor von Klaus. Komisch hast du es genannt. Ja, es war halt,
Ja, weil er
Düsseldorf
da halt
ist
so läuft, ne?
flaniert.
Also was komisch, vielleicht ein falscher Begriff.
Ja.
Aber es war nicht herausgespielt, ne? Sondern
Aber
das war ja
Düsseldorf
auch
ist auch,
falsch.
Düsseldorf unterirdisch in
Ja,
der
okay, das
Defensive
stimmt.
dort. Das muss man sagen. Unterirdisch in der Hinsicht. Es gab noch viel unterirdischere Dinge diesen Spieltag. Da kommen wir
Ja,
nachher
das
drauf.
stimmt.
Aber Düsseldorf baut ein bisschen ab. Sie, also da müsste jetzt im Playoff ein bisschen was
Ja, natürlich, da ist
draufgesetzt
ein bisschen
werden.
Luft raus, hier muss es wieder reingepumpt werden. Schnitzerling macht ja auch nur irgendwie so ein glückliches Freistoßtor, weil der erste Versuch wird ja von Celani abgeblockt. Dann hat man irgendwie das 1 zu 1 und dann aber auch Saklam aus 18 Meter war und De Groot Fehler, also da auf falsche Kreuzstellung. Also einfach das Bein ist nicht komplett, nicht komplett ausgewinkelt, 90 Grad, sondern steht da so schräg. Und das ist genau das in dem Punkt. Normalerweise passiert das nicht, wenn du das Bein richtige Basis machst, Kreuzstellung. Ja, sieht natürlich ganz furchtbar aus für Chris.
Ja.
Dann 3-3-1, ja, das Volley nach der Ecke in den Winkel gehämmert. Oder, also gut, Groth fliegt da auch wieder in bester Oliver Kahn-Manier irgendwo hin. Sieht nämlich gar nicht so aus, als ob der oben in den Winkel reinknallt, sondern irgendwie so ein bisschen zentral. Aber mega für Klaus. Also könnte man auf Tor der Saison kommt, da würde ich das mit draufpacken, die Top 5 oder Top 10 Tore.
Ja, auf jeden Fall das schönste Eckballtor mitunter.
Ja.
Also dieser Lob. Volles Risiko, das ist eben das Ding. Da muss Klaus entweder Tribüne oder Tor, so ist das da. Volles Risiko, wenn, also es ist ein wunderschönes Tor, Traumtor, aus meiner Sicht auch Tor des Spieltages,
Ja.
allemal. Ne? Richtig schön.
4-1
Ja.
an Assispor, wieder Fehler de Groot. Also es war heute echt nicht der Tag
War
von
nicht
Chris de Groot.
sein Spieltag. Nee,
War es
muss man einfach
nicht.
sagen.
Und Maier am Ende nochmal ein schönes Solo. Bisschen rumgekurvt, so im Strafraum, alleine gegen 4 oder gegen 3. Macht er natürlich wieder grandios. Also ganz klar, HSV hier das Spiel absolut verdient gewonnen. Und dann auch absolut verdient. Eigentlich muss man schon sagen, über die Saisonleistung vor uns, vor Fortuna. Geht in Ordnung. Und ja, wir müssen jetzt Gas geben. Ja, bin da bei dir.
Ja, ich sehe, also Fortuna ist, natürlich hat man noch ein paar Verletzte gehabt oder auch nicht immer den ganzen
Hat ja
Kader jetzt
jeder. Hat
zuletzt.
ja immer jeder.
Genau. Aber von der Form her und auch von dem Stil der Gegentore, die man da einfach kassiert, die hat man vorher nicht kassiert. Das meine ich eben. Vorher hatte man die Dinge im Griff. Jetzt hat man sie aktuell nicht im Griff und deswegen sage ich Formkurve hier durchaus bedenklich. Und naja. Vielleicht war es einfach nach dem Klassenerhalt so, dass Luft raus war, Saft ist raus. Was willst du machen? Und ich hoffe einfach, dass man den Saft wieder findet oder die Luft für die
Und Jahn
Playoffs, weil.
Regensburg, bei aktuellen Leistungen von Weil im Dorf, hätte ich auch
Ja.
lieber gegen Jahn gespielt.
Ja, unabhängig davon hätte ich Düsseldorf nicht zum Favoriten gezählt für die Playoffs. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir können ja gleich kurz
Ja.
einmal am Ende statt, wir haben ja
Ja,
keine
guck mal zu
Tipps, wir
deinem
können.
MCH-Leuten da jetzt, die mit der Schlumpftruppe da angetreten ist.
Ja, aber ey, come on, lass uns das mal durchdenken, was da passiert ist, Daniel. Also, Christian hat das ja schon mal, hat das gut analysiert, finde ich. Wir haben in der Gruppe darüber kurz diskutiert, weil ich fand irgendwie die Aufregung überflüssig, auch unabhängig davon, ob ich jetzt hier NCH-Anhänger bin oder nicht. Aber ja, man ist mit tatsächlich, wenn man sich den Kader anschaut, im Vergleich zum Beispiel gegen Wacker, ist man mit einem C-Block angereist. Und man ist eben auch, sicherlich aus ökonomischen Gründen, Daniel, das sind 1400 Kilometer, fast 1400 Kilometer Fahrt nach Penzberg und zurück aus Bielefeld, hat man sich dazu entschlossen, nur einen Bulli voll zu machen. Und dann hatte man da seine 7 Spieler und schlussendlich vielleicht auch ein paar Spieler, die an dem Sonntag Fußball spielen mussten, aber die Top-Spieler hat man na doch allesamt zu Hause gelassen. Also Christian meinte, man hat Block A und B zu Hause gelassen. Und ja, und dann hast du da halt sogar Adem Katscha hast du im Kader und von
Muss ich auch
zwei
schmunzeln.
Wechselspielern, ja, der
Ja,
da spielt. Und
ja. Return Dragoslav, das ist ungefähr
ja,
ähnliche Kategorie.
so. Aber Daniel, warum finde ich das nicht schlimm? Weil einerseits, man spielt, das ist schon fast wieder Siemensstadt-Style, man spielt, es gab keine sportliche Verzerrung, weil es konnte nichts passieren. Weder Mainz wird also Mainz konnte sogar, ich habe ja
Stimmt,
Christian gesagt, eben,
es ging
es
echt
ging
um
gar
überhaupt
nichts.
nichts in diesem Spiel, das stimmt.
Penzberg konnte nur 4 Punkte kriegen, Mainz hat 5 Punkte
Ja,
letztes Jahr
stimmt.
gehabt. Also Penzberg ist die schlechteste Bundesligamannschaft bisher, neben Berlin. So, und steigen dennoch ab. Der MCH hätte mit einem Sieg und Niederlage nichts machen können. So, es wäre nichts passiert. Also sportethisch aus meiner Sicht völlig d'accord. Also ich denke, aus sportlicher Leitungssicht, andere Mannschaften hätten es ähnlich entschieden, weil es eben ökonomisch auch sinnhaft war. Und das sind die zwei Dimensionen. Ökonomisch, du hast die Hälfte der Reisekosten nur, dann hast du sportlich gesehen keine Auswirkung und deine Spieler haben eine Pause, die Topspieler, die eh Doppelbelastung haben durch Fußball und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht war es eine Win-Win-Situation für Penzberg, für die Bundesliga und für den MCH. Also Penzberg hat sogar noch das letzte Bundesligaspiel, vielleicht das letzte Futsal-Spiel aller Zeiten gewonnen, was mich auch wiederum freut. So, also von daher finde ich, war das ein gelungenes Spiel. Man muss aber sagen, vielleicht willst du ja über die Tore sprechen, es gab aber eine Situation, die schlechteste Defensivsituation, die ich jemals, weiß gar nicht, ob ich in der Regionalliga schon mal Schlimmeres gesehen habe. Aber willst du uns erst irgendwas anderes über das Spiel erzählen, bevor ich dazu komme?
Ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben tatsächlich, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, das Spiel komplett durchzuschauen. Ich habe nur noch beim 2, also nur 50 Zuschauer, ist auch richtig traurig gewesen. Letztes Spiel, dass man da nicht noch mehr irgendwie mobilisieren konnte. Denn der Siri, das Tor zum 2:1, fand ich richtig schön, mit der Picke so in die Mitte gehauen. Kadi, habe ich gesehen, hat ein paar gute Paraden gezeigt. Lorov auch. Ich hoffe, Lorov bleibt in der Futsal-Bundesliga, in irgendeinem Team. Ich meine, das nächste wäre dann ja Jan Regensburg, voraussichtlich, dass er da irgendwie bleibt oder vielleicht in eine andere Studentenstadt umzieht, wo es ein Futsal-Team dann gibt. Aha. Ja, also sonst habe ich jetzt dazu gar nicht so viel aufgeschrieben, weil ich dachte, du hast da was vorbereitet, aber
ja,
auch offener Schlagabtausch war das ja am Ende.
Daniel, weißt du was? Ich habe mir das Spiel tatsächlich angeschaut. Also ich habe es mir wirklich ganz angeschaut. Ich habe es einfach laufen lassen, habe es mir jetzt angeschaut, deswegen komme ich auch auf bestimmte Situationen, die man aber auch tatsächlich in den Highlights sieht. Und ich möchte auch gar nicht viel analysieren, weil es hat halt auch keinen sportlichen Wert, das Ganze gehabt. Ich denke auch, auch der MCH nimmt nichts für die Playoffs mit aus dem Spiel, weil man mit vielen Spielern, die dabei waren, gar nicht spielen wird in den Playoffs. Während ich aber einen Wermutstropfen habe, denn Kadir Şentürk, der einzige Spieler, wo ich denke, der hätte auch eine Rolle spielen können, der holt sich in diesem Spiel auch noch gelb-rot. Also ganz ehrlich, da muss man sagen, das ist selten dämlich. So, also der ist in den Playoffs einfach gesperrt im ersten Spiel mindestens, ne? Also das ist echt schade. Und da hat der MCH auch nur mit einem Auswechselspieler gespielt und das war dann Adem Katscher, der Vereinsvorsitz. Und da gab es dann eine lustige Situation, also lustig, weil es halt auch wieder, ich muss sagen, es war die schlechteste Defensivstaffelung, die ich in der Bundesliga jemals gesehen habe bisher. Und zwar beim Stand von 6:3 geht man beim MCH, ich glaube Clevers und Pelk ist es, der geht vorne auf den Ball. Aber der hat wohl nicht, also er wusste nicht, was hinter ihm passiert, sonst hätte er es bestimmt gecoacht, aber dann stehen alle vier MCH-Spieler auf 6 Meter oder im 6 Meter teilweise, 2 Spieler und pressen vorne auf einer Linie und es sind nur 2 Penzberger Spieler da und dann der Penzberger Spieler denkt sich auch, wie geil ist das denn? Es stehen 2 Spieler an der Mittellinie frei, die werden einfach angespielt und spielen das Ding zum 7:3 aus. Also unfassbare Situation aus meiner Sicht, aber es ist halt auch diesem Spiel geschuldet, ne, auch der Herangehensweise. Ich denke, Penzberg hat da sicherlich einen schönen Abschluss seiner Futsal-Karriere, kann man so sagen, als Verein. Vielleicht kommt ja noch mal was, das wünsche ich mir. Und wie du auch schon sagst, wen ich mir auf jeden Fall in der Bundesliga wünsche, ist Lorov. Der könnte doch sicherlich Richtung Regensburg schielen, denkt man sich. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, den Jungen weiter in der Bundesliga zu sehen, weil das war sicherlich qualitativ das größte Futsal-Potenzial bei Penzberg. Der Torwart, Lorov. So, das abschließend zu dem Spiel. Gut, und dann war es das auch, Daniel. Das war die reguläre Futsal-Bundesliga-Saison 2022-23, Daniel. Wir können ja, also wir wissen ja noch nicht, ob der Stuttgarter Futsal-Club jetzt hier 5-0 gewinnt oder so. Das weiß man vielleicht schon, während der Podcast rauskommt hier. Also wir sind jetzt Montagabend, wir wissen es gerade noch nicht. Auf jeden Fall ist der Stuttgarter Futsal-Club unabhängig vom Ergebnis dann regulärer Meister. Ja, regulärer Bundesliga-Saison, Hauptrundenmeister. Und man spielt in den Playoffs, der Stuttgarter Futsal-Club spielt gegen den MCH Futsal-Club Bielefeld. Und jetzt sage ich dir eins, finde ich gut für den MCH. Denn man hat in dieser Saison nie hoch verloren. Also die beiden Spiele gegen den Stuttgarter Futsal-Club waren teilweise wirklich gute Dinger für den MCH. Deswegen freue ich mich, dass man gegen Stuttgart spielt und nicht gegen Hohenstein. Die haben nochmal ein anderes Aus meiner Sicht nochmal ein anderes
Spiel. Ja, und der SFC muss ja auch erstmal wieder mit einer schlagfertigen Truppe antanzen. Und genau. Da muss ja die geheime volle Koffer von Geld da um die Ecke kommen, ja, eventuell.
Ob da vor den Playoffs noch der Koffer kommt, das wissen wir nicht. Gut, dann haben wir aber das zweite Playoff-Spiel, weil der Platz 2 dieser regulären Saison, also Vizemeister, ist dann in der regulären Saison Hohenstein. Die spielen gegen den FC St. Pauli in den Playoffs. Das ist auch interessant. Ich denke aber auch, da sind die...
Ja, jede Partie ist ja interessant, Sebastian. Das ist eine richtige Plattitüde. Ja,
ich finde aber auch die Spiele zwischen Pauli und Hohenstein waren ja auch eng. Also das eine Spiel war auf jeden Fall eng. Ich kann mich noch erinnern.
Ja.
Sogar in Hohenstein. Also ich finde, das Leistungsgefälle, Daniel, zwischen Platz 1 und 8, wirklich, die ist gar nicht so hoch. Also ich denke, wir werden nicht so deutliche Geschichten sehen.
Ich bin da nicht so euphorisch wie du. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Das waren auch richtig klare Dinger. Und für mich wird das auch dieses Jahr genauso laufen, dass die ersten vier am Ende dastehen. Das einzige Spiel, was halt echt eng sein kann, ist HSV gegen Jahn Regensburg. Da ist halt ganz entscheidend, wer bei beiden Teams exakt dabei ist. So, weil da macht es dann wirklich einen Spieler aus, ob der eine Spieler dabei ist oder nicht. Ja, ist jetzt irgendwie Pörsch nicht dabei bei Jahn, ja, dann gewinnt HSV. Ist Mai nicht dabei bei HSV, gewinnt Jahn, ganz klar. Ja, ist Weber nicht im Tor, weil unsere brasilianische Krake da vielleicht verletzt ist, weiß ich ja nicht, was los ist. Dann ist auch der HSV. Ja, ich glaube auch nicht, aber ja, weiß man nicht.
Ja, dann hast du jetzt das schon vorweggenommen, das Playoff-Spiel. Und dann haben wir noch dein Fortun, die gegen Weilendorf spielen. Das haben wir auch schon gesagt. Also von daher haben wir diese reguläre Saison abgeschlossen. Wir freuen uns auf die Playoff-Partien. Aus meiner Sicht wird es hoffentlich nicht so deutlich wie letztes Jahr. Es wirkt ein bisschen attraktiver als letztes Jahr. Aber ja, es kann, also Tendenz, na klar, die ersten vier müssen sich durchsetzen. So. So, weil das haben sie unter Beweis gestellt. Guck dir auch die Punkteabstände an. Auch zwischen Platz 4 und 5, da hast du einfach 11 Punkte Unterschied. Also das ist eigentlich auch schon eine Zweiklassengesellschaft. Oder na, wir haben eine Dreiklassengesellschaft in der Bundesliga. Ne? Hohenstein und Stuttgart sind in der ersten Klasse. TSV Weilendorf und Regensburg in der zweiten Klasse. Und darunter kommt die dritte. Ach, da haben wir sogar vier Klassen. So, weil Penzberg sicherlich auch nochmal einen Abstand hatte. Also wir haben eine Vierklassengesellschaft in der Bundesliga. So, und ja, wir werden aber nur eine Dreiklassengesellschaft in den Playoffs haben. So,
von daher. Sind wir gespannt? Wird auf jeden Fall spannend. Ja?
Genau. Wir sind gespannt. Gut, Daniel. Dann brauchen wir. Wir geben auch keine Tipps, weil wir sind noch nicht so weit. Es wird sich sicherlich noch was tun.
Ja, genau. Wer dann wirklich auftritt in den Kanon und was da passiert. Genau. Ich wünsche allen eine wunderschöne, für manche Ligen letzte Futsalwoche oder den anderen dann auch eine schöne Woche ohne Fußball in den Ligen. Naja, Fußball.
Lasst es euch gut gehen.
Ja. Bis dann. Ciao.